Wir beginnen heute Abend das 8. Kapitel im 1. Korintherbrief und ich lese nur 3 Verse daraus, die ersten 3 Verse. Hier geht es in diesem neu begonnenen Kapitel um die Frage, was darf man und was darf man nicht? Wo sind die Grenzen gesetzt in der Nachfolge Jesu? Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie er erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. In einem anderen Wortlaut ist es so, von dem Götzenopfer aber wissen wir, denn wir haben alle das Wissen bläst auf, aber die Liebe bessert. So aber sich jemand dünken lässt, er wisse etwas, der weiß noch nichts, wie er wissen soll. Nachdem wir das Ehekapitel durchgenommen haben und merkten, wie schwierig das zu behandeln ist, beziehungsweise zu befolgen ist, welche großen Probleme auftreten können unter Gläubigen in dem Leben zu zweit. Da kommen wir schon wieder zu einem neuen Problem. Was darf man tun in der Nachfolge Jesu und was nicht? Viele haben Erkenntnis, viele haben Wissen. Und Wissen kann aufblasen, das heißt, kann gegeneinander kommen. Und hier sagt der Apostel Paulus einleitend, bevor er dann später auf die Probleme näher eingeht, die Liebe ist es, die da bessert. Wir müssen uns das ganz praktisch vorstellen. Das ist nicht aus der Luft gegriffen. Hier kommen Juden und hier kommen Heiden zusammen. Juden hatten eine Vorgabe vom lebendigen Gott, was sie essen dürfen und was nicht. Eine ganz strenge Regel. Es wurde ihnen nicht erlaubt, alles zu essen. Sie durften nur Tiere essen, die wieder Keulen und gespaltene Klauen haben. Anderes nicht. Sie durften aus dem Meere auch nur die Tiere essen, die Schuppen und Flossen hatten. Anderes nicht. Sie durften auch geflügelte Tiere mit 4 Beinen nicht essen, nur 4 Arten von Heuschrecken. Mehr nicht. Es wurden bestimmte Vögel aufgeführt, die sie nicht essen durften. Und nun kommt jemand in die Gemeinde Jesu mit solchem Gepräge, was er nicht durfte, weil es Gott so angeordnet hat, nicht ein Mensch. Es liegt auf ihm die Last, was er weiß, durch Gottes Wort. Und dann kommen andere in dieselbe Gemeinde, die essen genau das, was der andere nicht darf. Und nicht nur das, sondern da gibt es Heiden, die wussten genau, dass das Fleisch, was sie aßen, zuvor den Geistern und Göttern geopfert worden ist. Ein anderer, der kommt aus der Welt und hat irgendwelche Dinge betrieben, die mit finsteren Mächten zu tun haben. Ich erinnere mich da zum Beispiel an junge Leute, die in der Pop- und Rockmusik zu Hause waren und wussten, dass gewisse Gruppen und gewisse Stile einfach in die Nähe der Geister gerückt waren und aus diesem Potenzial geschöpft wurde. Sie hatten also das Gefühl, von dieser Art darf nicht ein Ton mehr erklingen. Und andere wieder, die kannten das gar nicht, die haben unbedacht da irgendwelche Töne gespielt, die anderen widerstanden und ihnen Leid verursachten. Also Gemeinde Jesu ist diesbezüglich schon eine Gruppierung, die große Schwierigkeiten haben kann. Warum? Weil jeder aus einer anderen Erfahrung und Furcht kommt. Und nun sollen sie alle zusammen eins sein. Und in Korinth gab es da ein großes Problem mit dem Einssein. Wir haben das ja schon gelesen im Vorfeld, dann hat man sich auf die eine Seite geschlagen, vielleicht von dem einen, der sagt, ja richtig, das Fleisch dürft ihr nicht essen, deswegen folge ich diesem Apostel nach. Der andere sagt vielleicht, dies dürft ihr nicht trinken und hören, dann folge ich diesem nach, weil der mir entspricht. Und ein dritter wieder, der hat noch etwas und dann folgt eine Gruppe dem nach, weil das wieder denen entspricht. Und so wird die Gemeinde Jesu geteilt. Weil jeder Verständnis für seinen Hintergrund sucht, aus dem er kommt. Und er möchte, dass sein Hintergrund erkannt, akzeptiert wird und dass er womöglich diese seine Erfahrung auf alle anderen auflegen kann und übertragen kann, damit er aus der Gefahrenzone kommt. Und solange Gläubige auf dieser Ebene versuchen, einander zu begegnen, kommt es nie zu diesem Eins. Und bevor also Paulus dieses betrachtet mit dem Götzenfleisch und mit dem Umgang mit den Dingen dieser Zeit, sagt er, wir haben ja alle das Wissen. Jeder hat das Wissen von irgendeiner Sache, vom Götzenfleisch, von der Musik, von der Kleidung, von sonst etwas, wo er herkommt. Aber das Wissen bläst in Wahrheit auf. Das bringt aufblasen, das heißt, das bringt gegeneinander. Einer will Recht haben, der andere will Recht haben. Und jeder kommt mit seinem Recht gegen das Recht des anderen. Wissen bläst auf. Darum gleich diese Formulierung, die Liebe allein bessert. Wenn also diese Dinge betrachtet werden, um die es geht, muss als oberste Betrachtungsweise die Liebe Gottes stehen. Und darin die Erkenntnis, wenn jemand glaubt, er weiß schon was, soll er die Erkenntnis zulassen, dass er noch nicht so weiß, wie er wissen sollte. Also mit anderen Worten, wir haben zwar eine persönliche Erkenntnis aus einer Vergangenheitserfahrung heraus, sie umschließt aber nicht das Gesamte, sondern nur ein ganz klein Bruchteil vom Ganzen. Und deswegen ein Bruchteil kann nie Maßstab für das Ganze sein. Es bleibt ein Bruchteil. Es muss also etwas gesucht und gefunden werden, was Maßstab fürs Ganze ist. Und das ist die Liebe Gottes in Jesus Christus. Die bessert allein. Die bringt auch in diesen Grenzsituationen, wo so unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen zusammenkommen, die bringt weiter. Wir sind ja alle zur Freiheit berufen. Nicht, um was unter Freiheit zu verstehen ist, merken wir ja, das könnten wir unter uns schon mal abchecken, versteht man ja oft was anderes. Nicht? Was der eine in seiner Freiheit macht, sage ich, also das ist ja Unsinn und das dürfte er gar nicht tun. Den müssen wir mal korrigieren. Der muss das so machen, wie ich Freiheit verstehe. Also jeder hat doch so Freiheit, die ich meine. Ja? Nicht Freiheit, die ich meine, sondern Freiheit, die ich meine. Wir sind zur Freiheit berufen. Aber zur Freiheit in Christus. Er hat uns berufen zu seiner Freiheit, nicht zu meiner Freiheit. Zu seiner Freiheit heißt frei von Sünde, frei vom Tod, frei von Ängsten. Das ist seine Freiheit. Frei vom Leben der einengenden Satzungen. Das ist die Freiheit Christi. Zu der sind wir berufen. Berufen aber, und so lautete ja auch ein Thema, was Bruder Malgo hier behandelte, berufen heißt ja noch nicht, dass die Gläubigen in dieser Vollkommenheit der Berufung leben. Berufung und Hingabe. Berufen sind wir zur Freiheit, aber wir bringen alle noch erst unsere Unfreiheit mit, unsere Ängste mit, unsere auch falschen Freiheiten. Darum ist es sehr wichtig, sich an dem festzuhalten, der allein vollkommen ist, nämlich Jesus Christus. Dass wir ihn immer als die oberste Priorität sehen, das schätzen wir nebenbei gesagt mal, das kann ich hier mal ruhig so wiederholen, im Gideonbund. Also ich habe selten eine Gruppe kennengelernt, wo tatsächlich die Priorität Jesus allein ist. Die kommen alle aus unterschiedlichen Gemeinden, man merkt es aber gar nicht. Man merkt es nicht. Sondern es ist nur dieses eine Ziel, und das ist so kostbar, darum habe ich so viele Brüder im Gideonbund geistlich wachsen sehen. Die vorher so ganz schwach waren, sind heute so stark geworden, weil es nur um Jesus ging. Liebe ist frei von allen Begrenzungen und Ängsten. Liebe ist frei, darum sagt der Apostel Paulus, nur die Liebe bessert. Sie ist frei von allen Begrenzungen und Ängsten. Das können wir jetzt auch im 1. Johannesbrief lesen. Ich lese mal aus dem 4. Kapitel ab Vers 16. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe völlig bei uns, dass wir eine Freude haben am Tag des Gerichtes. Also wir ängsten uns nicht, wenn wir in der Liebe sind, vor der Begegnung mit dem Herrn, sondern wir freuen uns. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat ja Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Hier verstehen wir, was Paulus sagt, nur die Liebe besser. Da müssen wir völliger hinein, damit wir die Schwierigkeiten untereinander überwinden können. Die Begrenzungen, die jeder mitbringt, die Hemmungen, die Ängste, dass sie überwunden werden. Und dass es zu einer Einheit kommt, zu einem gemeinsamen Standort in Christus. Und dieser gemeinsame Standort kann nicht in den Fragen gefunden werden, was darf man essen und was nicht. Sondern wir haben uns gemeinsam lieb. Das ist der gemeinsame Standort. Und dort gibt es keine Furcht, keine Begegnungsängste. Dort gibt es keine Verzagtheit, sondern dort gibt es ein Vorwärtsgehen im Geist. Darum lasst uns ihn lieben. Sagt hier der Apostel Johannes, lasst uns ihn lieben. Also hier wird nicht in erster Linie gesagt, darum lasst uns den Bruder und die Schwester lieben, sondern lasst uns Jesus lieben. Die Bruderliebe und Schwesterliebe kann nur dort entstehen, wo die Jesusliebe ist. Zuerst immer Jesus lieben. Wenn ich Schwierigkeiten habe mit einem Bruder, mit einer Schwester, dann muss ich mir nicht lange überlegen, wie ich mit ihm fertig werde, sondern dann muss ich ins Gebet gehen und muss mein Leben in die Gegenwart Jesu bringen. Und wenn ich daraus komme, habe ich mit dem Bruder und der Schwester kein Problem mehr. Das ist dann automatisch mit eingebettet. Darum lasst uns ihn lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Und da werden wir die immer wieder auftauchenden Probleme, und ich kann es mir sehr gut vorstellen, die Probleme überwinden, wenn einer ein Leben lang gewisse Erfahrungen gemacht hat. Hat er es schwer, sich von diesen Erfahrungen zu lösen, zugunsten der Freiheit in Christus. So wie ich das vom Judentum gesagt habe. Einer, der nie Schweinefleisch gegessen hat, der guckt plötzlich, wie der Glaubensbruder dort Schweinefleisch isst. Ja, das muss dem ja tief durchgehen. Und er muss ja einen Abscheu kriegen und muss sich abwenden. Und er versucht das, weil er sagt, na ja, nun, der kennt das nicht so wie ich. Er versucht damit klarzukommen, aber jedes Mal, wenn er ihn sieht, dann kommt ihm wieder das Ganze hoch und er erbricht sich bald, wenn er sieht, dass er der Schweinefleisch ist. Oder ein anderer eben, der negative Erfahrungen in der Welt gemacht hat, der wusste, das ist Götzenopfer. Und der sieht dann plötzlich jemand, der da einfach so solch ein Fleisch isst. so ohne sich Gedanken zu machen, der muss sich immer wieder abwenden. Es ist nicht so einfach. Das merken wir in unserem Leben, alte Gewohnheiten herauszukriegen. Es ist nicht einfach, alte Prägungen in unserem Leben einfach beiseite zu schieben. Paulus sagt, ihr müsst, ihr Korinther, in die Gegenwart Jesu. Nur die Liebe, nur Jesus bessert. In diesem Sinne werden wir durch den Heiligen Geist gemahnt, in der Freiheit Christi festzustehen und zu bestehen, stets von ihm gelenkt und geleitet zu werden. Ich kann das gar nicht oft genug betonen, denn die Pleiten im eigenen Leben erlebt man ja immer wieder, wenn man sich selbst leitet. Man kann sich selbst christlich leiten. Ach, was hat man nicht für gute christliche Gedanken auch. Wenn die aber nicht vom Heiligen Geist sind, und geführt werden, dann gibt es wieder Begrenzung und Beengungen und Konflikte. Das ist so. Unser ganzes Sein, unser natürliches Leben widerstrebt natürlich der Führung unter dem Heiligen Geist, weil der Geist ist gegen das Fleisch ist gegen den Geist. Ja, der Heilige Geist sagt sozusagen, du, ich brauch dich gar nicht mit deinem Können und Denken. Du musst mir keine Vorschläge machen, sondern du musst tun, was ich dir sage. Und das Fleisch sagt, wieso? Ich habe doch meine Erfahrung. Ja, ich habe das studiert. Ich weiß doch schließlich auch was, was gut und böse ist. Und habe meine zwischenmenschlichen Erfahrungen. Die kann ich doch einsetzen. Und der Geist sagt, deine Erfahrungen sind nicht Gottes Erfahrung. Sie sind eben bloß deine. Und sie führen nicht zu dem guten Ziel. Deswegen, da gibt es ja immer einen Konflikt im eigenen Leben. Da braucht man sich ja gar nichts vormachen. Aber wir sollen stets gelenkt und geleitet werden wollen vom Geist des Herrn. Denn nur da kommt es zu einem Voranschreiten. In Korinth gab es ständig Stillstand durch Bearbeitung und Zulassung von Konflikten. In Galater 5, Vers 1, schreibt der Apostel Paulus genau dies mit dieser Aufforderung und sagt, bestehet nun in der Freiheit, ja welcher denn, zu der uns Christus befreit hat. Lasst euch nicht wieder in das knechtische Joch fangen. Also er schiebt ganz genau diesen Begriff Freiheit in die Gegenwart Gottes. Da lösen sich die Probleme, da lösen sich die Konflikte, da ist plötzlich eine Einheit da. Nicht? Wir wissen ja, wie anstrengend die ökumenische Bewegung ist, die versucht ja schon über Jahre, Jahrzehnte eine Einheit zwischen christlichen Menschen herzustellen, zu organisieren. Und je mehr man das organisiert, desto weniger klappt das. Nein, im Heiligen Geist ist die Ökumene des Leibes Jesu, der Organismus vorhanden. Man kann nicht organisieren, weil doch jeder sein Gepräge mitbringt und möchte Gehör finden und möchte auch seine Erfahrung durchsetzen. Gott selbst hat sein Handeln für uns in seiner Liebe gegründet. Also sein Handeln an uns und sein Handeln durch uns hat er in der Liebe gegründet. Was er tat und tut, hat den Beweggrund der Liebe. Nicht den Beweggrund der Erfahrung und des Rechthabenwollens, sondern der Liebe. Gott ist frei. Gott ist frei. Wir lesen das ja in vielen Stellen, schon in der bekannten Stelle Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Welt geliebt hat und darum seinen Sohn sandte. Es steht ja nicht hier, Gott wollte sein Recht einfordern, seine Erfahrung preisgeben und darum sandte er Jesus seinen Sohn, damit alle diese seine Erfahrung erfahren. Sondern es geht um die Basis der Liebe. Gott liebte die Menschen und darum gab er seinen Sohn, damit in dieser Liebe alle zusammengefügt werden. Römer 5, Vers 8, darum preist auch Gott seine Liebe, seine Liebe. Er preist nicht sein Gesetz und sein Recht, sondern seine Liebe, so dass er Jesus sandte zu der Zeit, als wir noch Sünder waren und nichts nach der Gemeinschaft mit Gott fragten. Oder in Matthäus 22, wo es ja um das vornehmste Gebot geht, da heißt es, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Interessanterweise, wir benutzen ja auch oft, und das ist, tut uns sicher auch ein Stück weit gut, dass den Begriff Gehorsam. Gehorsam ist auch etwas, was uns schwerfällt, aber wozu wir gemahnt werden. Hier heißt aber es nicht im obersten Gebot, du sollst Gott absolut gehorchen. Steht nicht da. Sondern du sollst Gott lieben. Das ist noch was anderes. Denn das Gehorchen ist wieder auf dem Boden einer persönlichen Erfahrung. Was ist denn Gehorsam? Der eine sagt, das ist Gehorsam, wenn du das tust. Der andere sagt, das ist Gehorsam, wenn du das tust. Dann stimmt das, was viele Menschen sagen, auch Christliche, es ist Auslegungssache. Gehorsam ist Auslegungssache. Aber Liebe ist nicht mehr Auslegungssache. Es ist die Ganzhingabe an den lebendigen Gott, dass er durch seinen Geist in uns wirkt. Darum lautet das oberste Gebot, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Und als Ausfluss dieser Liebe auch den Nächsten lieben. Also hier geht es auch gar nicht in erster Linie als oberstes Gebot, du sollst den Nächsten dienen. Das wäre wieder Auslegungssache. Ja, wie diene ich ihm? Sondern lieben, merken wir, immer die Priorität. Da findet diese Einheit statt. Darum steht auch in Römer 5, Vers 5, dass der Herr in seiner Berufung seiner Gemeinde, etwas in das Herz gegeben hat, damit die Berufung auch zur praktischen Erfüllung kommen kann, nämlich zum gemeinsamen Leben, dass er die Liebe ausgegossen hat ins Herz durch den Heiligen Geist. Nicht irgendwie ein Maßstab von Gehorsam oder Handlungen, sondern die Liebe. Weil dies allein über alle Erfahrung und Schwierigkeiten Unterschiede hinweghebt. Da ist Begegnung zweier gläubiger Menschen möglich. Sonst geschieht das, was so als Sprichwort in Israel grassiert, zwei Juden, drei Meinungen. Ja, da kommen noch nicht mal zweier zusammen. Und es ist schon kostbar, wenn zwei eins wären. So steht es ja auch in der Schrift, wo zwei eins werden. Das ist sowas Seltenes, deswegen wird das betont, dass es schon ausreicht, wenn zwei eins werden, dann will Gott geben, was gebetet wird. Aber dieses Einssein kann eben nur auf der Basis der Liebe und nicht im Aufrechnen, was ist nun welches Fleisch darf man essen, was darf man tun. Man verlässt geradezu in der Liebe all diese Begrenzungen und Fragen und in der Liebe handelt man immer richtig. Immer richtig. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, immer richtig. Hier verstehen wir auch also den Kernpunkt, wie Paulus auch an die Korinther im 13. Kapitel nachher schreibt. Er sagt, und wenn ich dies und das und das und das alles berücksichtigen würde und hätte der Liebe nicht. Ich kann Erkenntnisse haben, gute Werke, prophetisches Reden, hätte der Liebe nicht. Und hier geht es ja nicht um ein Gefühlselement Liebe, sondern hier geht es ja um eine Person. Gott ist Liebe. Und hätte die Person der Liebe nicht, dann wäre es alles nichts nütze. Dann kann einer auf das Fleisch verzichtet haben, der andere auf diese Musik und jener auf diese Form der Kleidung und so weiter und so weiter. Wenn die Person der Liebe nicht da ist, dann ist alles nichts nütze. Dann bringt alles keine Frucht. Da kann man sich, wie sagt es der Herr einmal zu seinem Volk Israel, zerarbeiten in der Menge seiner Wege. Zerarbeiten. Ich habe das oft gelesen, dieses Wort, und bin darüber gestolpert, zerarbeiten. Das heißt, man macht sich kaputt. Wenn man eigene Wege geht, macht man sich kaputt. Das ist ein Stress sondergleichen. Man zerarbeitet sich in den eigenen Wegen. Also, wenn nicht die Person der Liebe in uns pulsiert, und das pulsiert sie ja durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Wiedergeburt, wir haben ihn aufgenommen, die Korinther hatten ihn aufgenommen, im ersten Kapitel wird das gleich beschrieben, wenn das nicht allein als oberste Priorität pulsiert, geht es gemeintlich nicht voran. Man kommt gegeneinander und arbeitet nicht mehr miteinander. Der Gebrauch der christlichen Freiheiten im persönlichen Leben und in der Gemeinde soll also auf der Basis, dem Boden, den Gott selbst gelegt hat, der Liebe geschehen. 1. Korinther 16, am Ende also dieses ersten Briefes, den wir lesen, heißt es ja in Vers 14, alles. Und das ist auch wieder, das gipfelt dann auch wieder in der Zusammenfassung dessen, was zuvor alles besprochen worden ist. Denn die Frage bleibt ja oft bestehen, ja, nun haben wir so vieles gehört, aber wie machen wir denn das? Wie setzen wir denn das um? Oft habe ich in der Seelsorge diese Frage. Ja, wie mache ich denn das nun? Und dann möchte man gerne so ein Handbuch mit Grifftabellen kriegen. Also wenn dir das begegnet, dann machst du das und das und das. Ah, dann werde ich schon etwas sicherer durch das Leben kommen. Nein, hier wird dann einfach ganz deutlich nochmal gesagt, alles lasst in der Liebe geschehen. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Das ist das Handbuch. Um die Details müsst ihr euch überhaupt nicht mehr kümmern. Wenn alles in der Liebe geschieht, geht's immer richtig zu. Immer. So einfach ist im Grunde genommen das Evangelium, aber so schwer, weil nämlich der Begriff Liebe wirklich den gesamten Menschen in Anspruch nehmen will. Der Begriff Liebe oder Liebe teilt nicht, sondern hat den Anspruch auf die ganze Person. Und wenn Gott mich liebt, hat er den Anspruch auf meine ganze Person. Er teilt nicht mit nichts. Und deswegen ist es so schwer für uns, diese Liebe zuzulassen. Aber so leicht wird alles, wo diese Liebe uns bewegt. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Oder Galater 5, Vers 13 bis 14. Ihr aber, liebe Brüder, seid durch zur Freiheit berufen, allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebt, sondern, jetzt kommt wieder der Deckel, durch die Liebe diene einer den anderen. Also zur Freiheit berufen schon. Aber wenn nicht die Liebe das Maß, das obere Maß ist und darin alles stattfindet, dann geben wir wieder dem persönlichen Leben, dem Fleischraum, und das geht gegeneinander. Bei dem einen und dem anderen. Deswegen können sich zwei plötzlich nicht mehr verstehen. Und zwei können nicht mehr vernünftig miteinander reden. Weil das Fleisch wieder Raum gewonnen hat. Also zur Freiheit berufen. Aber passt auf, dass das Fleisch nicht Raum bekommt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen, denn alle Gesetze und Gebote, alles, was so ins Feld geführt werden könnte als Anerkenntnis, werden in diesem einen Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder 1. Timotheus 1, lesen wir auch das nochmal. Es sind ja alles paulinische Briefe. Gott hat diesen Apostel so inspiriert und so gesegnet, dass er viele Dinge an die Gemeinde weitergeben konnte. Aber es ist immer der gleiche Tenor in den Briefen zu finden. Jesus, das Haupt der Gemeinde, der liebende Gott, er fasst alles zusammen. Keiner kann etwas zusammenfassend organisieren, sondern nur Jesus fasst alles in sich zusammen. 1. Timotheus 1, 5 bis 8 will ich mal lesen. Die Hauptsumme aller Gebote ist Liebe. Also wenn ich sagen will, ich möchte alle Gebote halten, dann muss ich gar nicht die Gebote studieren, wie sie lauten, sondern in der Liebe Gottes sein. Dann halte ich sie. So einfach ist es. Die Hauptsumme aller Gebote ist Liebe von reinem Herzen und von gutem Gewissen und von ungefärbtem Glauben, wovon allerdings etliche abgeirrt sind und haben sich umgewandt zum unnützen Geschwätz. Das heißt also wieder zu den Diskussionen, was darf ich essen, was darf ich nicht essen und so weiter und so fort. Sie haben sich von der Liebe abgewandt und dadurch kommen plötzlich wieder die Querschläger ins Leben. Es ist unnützes Geschwätz, so bezeichnet hier das Wort Gottes, das andere, was nicht in der Liebe eingebettet ist. Die wollen dann, wenn sie in das unnütze Geschwätz verfallen, wollen der Schrift Meister sein. Und auf dem Wege verstehen sie nicht mehr, was sie sagen und was sie setzen. Ja, so deutlich wird das gesagt, weil man nur noch im Detail lebt, in seiner persönlichen Erfahrung und das als absoluten Maßstab und hat keinen Überblick mehr über das Ganze, weil die Liebe auf der Strecke geblieben ist. Wir wissen aber, dass das Gesetz ja gut ist, wenn es jemand richtig gebraucht. Und das richtige Gebrauchen ist das Gebrauchen in der Liebe. In der Liebe wird das gesamte Gesetz beachtet und gehalten. In Römer 13, Vers 10, noch diese Stelle dazu. Römer 13, Vers 10. Sagt uns die Liebe, tut dem Nächsten nie etwas Böses. Also sobald irgendetwas Böses aufgetreten ist, können wir ganz gewiss davon ausgehen, die Liebe war nicht am Werk. War nicht am Werk. Das muss ich dann für mich persönlich so sehen. Dann muss ich mich hinterfragen und sagen, warum ist dieses Böse geschehen? Aha, die Liebe ist nicht am Werk gewesen. Und warum? Weil die Gemeinschaft mit Jesus Christus, der die Liebe ist, nicht innig genug war. Darum habe ich den anderen jetzt angeprubbelt und habe unqualifizierte Sätze und Worte gesagt. War nicht in der Liebe, verstehen wir? Denn die Liebe erschrickt nicht den anderen und tut ihm nie etwas Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Wiederum solche Worte, die so einfach sind, und es klingt alles so leicht und doch merken wir in dem ganzen Brief an die Korinther, wie schwer dies Akzeptieren dieser Liebe ist. Da ist so ein Kampf in uns, ganz persönlich. Da bäumt sich alles gegen den Anspruch der Liebe Gottes auf, weil man tatsächlich seine Lebensvorstellung hat und will sich nicht den Vorstellungen Gottes in seiner Liebe beugen, weil wir die Vorstellung nicht kennen. Weil wir sie nicht erforschen können. Gott kann sie uns nicht mitteilen, weil wir zu klein und zu gering sind. Er sagt, ich kann mit dir nicht reden, aber ich kann dich leiten. Ich kann es dir nicht plausibel machen, aber du kannst dich mir anvertrauen. Und das widerstrebt der Vernunft des Menschen. Der Mensch will nur tun, was er versteht und was er nachvollziehen kann. Nicht? Wir kennen ja diese Formulierung, das kann ich nicht nachvollziehen. Mache ich also nicht. Ja? Aber bei Gott sollen wir nicht das Nachvollziehen suchen, sondern das Vertrauen zu ihm. Paulus sagt, ja, man hat Wissen über dies und jenes, aber Wissen bläst tatsächlich auf, wenn jemand glaubt, nichts mehr hinzulernen zu müssen. Denn ein Wissen, was aufbläht, bezeugt, dass man denkt, etwas schon ergriffen zu haben, was fertig ist und ist nicht mehr bereit, hinzuzulernen. Jedes, auch in der Wissenschaft, hinzulernen, wirft manchmal das sogenannte absolute Wissen vorher über den Haufen. Dann denkt man, ach, so sieht das aus. Ich habe immer gesagt, dacht so, da sind wir schon an die Grenzen gestoßen. Nein, jetzt merken wir, es geht ja noch viel weiter. Also wo jemand lernfähig bleibt, wird er sich nicht am momentanen Wissen absolut festhalten, sondern wird sich leiten lassen in neue Wege oder auf neue Wege, weil es noch etwas zu erfahren gibt in dem Herrn, durch die Liebe. Wir müssen also bedenken, dass unsere Erkenntnis und unser Wissen über den Glaubenswandel mit Jesus Stückwerk ist. Nur Stückwerk ist. Keiner von uns und in keiner Gemeinde hat die Erkenntnis des absoluten Weges der Glaubensnachfolge. Keiner. Und weil keiner diese absolute Erkenntnis hat, weil er selber noch auf dem Wege ist, kann er auch keine absolute Erkenntnis vermitteln und kann sich nicht zum Maßstab nehmen. Also das heißt, der Streit ist von vornherein schon weggenommen, weil man ja darüber gar nicht reden und streiten muss. Ich kann dann immer nur sagen, ja, also soweit es sich mir geoffenbart hat, ist es so. Aber dir hat es sich vielleicht anders offenbart. Verstehen wir? Solange ich lernfähig bleiben möchte, kann ich darauf vertrauen, dass ich Neues und Richtiges durch die Führung Jesu erfahre und dass das, was ich jetzt schon erfahren habe, nur Stückwerk ist. Der Herr offenbart uns gemäß unseres Glaubens und auch Glaubensgehorsam schrittweise seinen Willen und seine Wege mit uns in der Gemeinde. Je mehr wir dem Geist Gottes Raum geben in unserem Herzen, desto weitreichender geschieht die Offenbarung des Herrn. Im Johannes 14, Vers 21 steht ja auch, die, die mich lieben und den Vater lieben, zu denen werde ich kommen und mich ihnen offenbaren. Also auf der Basis der Liebe, wo sie mich lieben, oder wir könnten auch sagen, insoweit sie mich lieben, insoweit offenbare ich mich ihnen auch. Und diese Offenbarung ist entscheidend, das Richtige zu tun. Hier können wir also auch das Wort von schwach und stark im Glauben einreihen. Schwach und stark hat nichts damit zu tun, ob jemand körperlich schwach ist oder stark oder ob er geistig schwach oder stark ist. Das hat damit nichts zu tun. Stark und schwach im Glauben hat damit zu tun, inwieweit Jesus mein Leben bestimmen kann. Kann er es sehr, sehr bestimmen? Bin ich stark, glaube? Kann er es wenig bestimmen, weil ich immer noch meine Bedenken dagegen setze? Dann bin ich schwach im Glauben. Es hat also nichts mit dem Körper und mit dem Verstand zu tun, sondern das hat etwas mit der Glaubenshingabe zu tun. Darum bekennt der Apostel Paulus ja auch wiederum im 13. Kapitel dieses Korintherbriefes, unser Wissen ist Stückwerk. Auch im Philipper 3 sagt er, ich habe das Vollkommene noch nicht, ich jage ihm aber nach. Nicht, dass ich schon vollkommen wäre oder schon alles wüsste. Nein, das ist nicht so. Ich brauche die Führung durch den Herrn. Nachdem ich von dem Vollkommenen, nämlich der Person Jesu, ergriffen worden bin, lasse ich mich führen. Das setzt er in Beziehung, nicht? Dieses ergriffen worden sein, damit man auf dem richtigen Wege ist. Man kann ihn nicht selber gehen. Die Liebe kann, nämlich in Person Jesu, sie hat Tragkraft, unbedingte Tragkraft. Sie gleicht aus und sie führt immer zu größerer Erkenntnis, Erfahrung. Sie leitet immer weiter. Dieses notwendige Wachstum zu dem tieferen Wissen und Willen Gottes wird ja so beschrieben, also das haben wir gelesen in unserem Text, da sagt Paulus, dies ist notwendig, denn wer glaubt, etwas zu wissen, der soll auch anerkennen, dass er noch längst nicht das weiß, was er wissen sollte. Also es fehlt ihm noch mehr, als er bereits schon hat. Und das macht uns plötzlich ganz demütig. Dann sagen wir nämlich zu uns, ja, dann haben wir eigentlich gar nichts zu sagen. Dann können wir gar nicht mit dem anderen streiten über seine Erkenntnis des Essens und so weiter. dann können wir so nur sagen, Herr, leite uns, dass wir in der Liebe mit dem Nächsten eins werden. Unsere Erlösung vom ewigen Tod und dem Leben der Vergänglichkeit, davon sind wir ja auch erlöst, findet auf dieser Basis der göttlichen Liebe statt. Aber eben auch das Bewegtwerden auf diesen neuen Wegen findet nur auf der Basis der Liebe statt. Also nicht nur, dass Jesus uns erlöst hat durch die Liebe, dass er uns von dem Wesen der Vergänglichkeit erlöst hat, sondern auch seine Führung jetzt von ihm zu uns und untereinander finden nur auf der Basis der Liebe statt. Dort wird auch Frucht gewirkt. Manch einer hat ja Angst und sagt, ja, ob ich überhaupt fruchtbar bin und so. Das können wir gar nicht ermessen. Wir können nicht ein Amt uns erwählen und sagen, da werde ich ganz bestimmt Frucht bringen. Das geht auch nicht, sondern die Frucht entsteht auf der Basis der Liebe. Automatisch. Ohne dass ich sie unbedingt erkennen muss oder sie produzieren könnte. Die Preisgabe des eigenen Lebens in die Hand Gottes ist die Voraussetzung. Wir können das auch sehen, und das möchte ich hier zum Schluss kommend auch noch sagen, an diesem selben Paulus, als er noch ein Saulus war. Er hat ja eine eindrückliche Wandlung durchgemacht. Als er Saulus war, lebte er nach seiner Erkenntnis. Was er aus dem Wort Gottes verstanden hat, war für ihn Maßstab. Und was, wenn jemand nicht so handelte, wie er es erkannt hat, der musste verfolgt werden. Er verfolgte die Leute, die etwas anderes aus dem Wort Gottes geschenkt bekommen haben. Die erkannten, dass der verheißene Messias aus Jesaja 53 gekommen ist. Aber weil Saulus das noch nicht in der Erkenntnis hatte, er konnte es nicht stehen lassen, verfolgte er sie, brachte sie ins Gefängnis. Er führte sie zu Tode. Das war der Saulus. Und dann kam die Damaskusstunde und da nahm er eine ganz neue Haltung ein. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er eine völlig fremde Haltung, die er zuvor nicht kannte, aus der heraus dann oder in der Segen floss. Denn als Gott den Ananias beauftragte, jetzt zu diesem Saulus hinzugehen, um ihn zu segnen, dass er wieder sehend wird, kommt dieser kleine Zusatz, jetzt ist was geschehen. Er betet. Er betet. Was ist das? Das heißt, dieser Saulus, der vorher alles durch seine Erkenntnis selber wusste, kapitulierte. Und er betete vor Gott und war einer, der jetzt beschenkt werden wollte, der gar nicht mehr wusste, was dran ist. Er betet, jetzt geht zu ihm hin. Das war das Geheimnis, da ist ein neuer Saulus, ein Paulus geworden, der sich jetzt Weisung schenken lässt von Gott, nicht mehr von sich selbst, nicht mehr von seiner Erkenntnis, nicht mehr von seiner Erfahrung, nicht mehr von seinem Vergangenheitshintergrund. Er lässt sich plötzlich von Gott beschenken. Und darum konnte Ananias diesen einstigen Verfolger der Gemeinde plötzlich Bruder nennen. Man muss sich das mal vorstellen. Das sind ja gewaltige Gegensätze, ja? Da bringt mich einer oder will mich einer ins Gefängnis bringen oder umbringen und nun soll ich Bruder zu dem sagen können. Er steht vor mir oder ist vor mir und ich soll Bruder sagen können, aber der Herr sagt, ja, jetzt ist er einer, der sich leiten lässt. Und alle, die sich leiten lassen, die sind Brüder und die sind Schwestern. Die anderen nicht. Da ist keine Bruderschaft möglich. Das ist dann nur so eine äußere, so eine Floskel. Aber echte Bruderschaft ist bei denen vorhanden, die sich leiten lassen durch den Heiligen Geist. Dann ging er hin und sagte, lieber Bruder, Apostelgeschichte 9, 17. Und aus Saulus wurde ein Paulus. Von diesem Zeitpunkt predigte Paulus nicht mehr Gesetzlichkeit. Das müssen wir mal so beobachten, richtig. Deswegen verstehen wir auch was, dass er an die Korinther so schreiben kann, bevor ihr hier jetzt über Essen und Trinken und so weiter redet. Erkennt, dass alles in der Liebe geschehen muss. Von dem Zeitpunkt an, wo er ein Bruder wurde, predigte er nicht mehr Gesetzlichkeit, sondern es steht geschrieben, er predigte, dass Jesus Christus der Herr ist. Was ganz Neues. Er hat nicht mehr gesagt, du musst das einhalten, jenes einhalten und so weiter. Da war er plötzlich entfernt. Er sagt, du brauchst Jesus. Das ist das Alleinige. Er wollte die Menschen nur noch auf diesen einen Heiland hinweisen und an ihn binden, damit sie durch seine Liebe erfüllt und zu einem rechten Glaubensleben kommen. Das ist im Übrigen auch ein Geheimnis, das muss man immer wieder mal betonen. Wir können Glaubensleben nicht lernen über den Kopf. Es ist gut, dass wir hier zusammenkommen, die Bibel lesen. Aber lernen, was es in Substanz bedeutet, können wir nur durch die Gemeinschaft mit Jesus. Lernen können wir es nicht vom Verstehen und Umsetzen. Das funktioniert nie. Das funktioniert vielleicht von einer Ecke bis zur anderen und dann ist fertig. Aber wirkliches Glaubensleben zu führen, können wir nur in der Verbindung mit dem Heiland haben. Und das tat Paulus, sobald er gemerkt hat, dass er diese Gemeinschaft selber brauchte. Jesus in ihm, Hoffnung der Herrlichkeit. Darum, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.